Liebe Gäste, jetzt geht's los mit der Predigt. Ich lese uns den Predigttext. Es geht um Talente und eins haben wir hier eben gerade erlebt, dachte ich so, von wegen unbegabt. Moderatorin sein kannst du gut, finde ich. Also super. Schöne Einleitung zum Gebet, finde ich. Etwas sehr Herzliches hast du gesagt über den Umgang der Gemeinde mit ihren Kranken. Ganz wichtig. Und du hast uns in dein Herz gucken lassen. Das ist auch schön. Vielen Dank. Wir lesen den Predigttext Matthäus 25, 14 bis 30. Hoffnung für alle ist meine Übersetzung. Jesus erzählt ein Gleichnis. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten einen Zentner, jeden nach seiner Fähigkeit. Dann reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte: Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben, hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr: Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete: Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest, freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte, und erklärte: Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, wo andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr: Was bist du für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Oh, oh. Kennt ihr, ne? Das Gleichnis ist sehr bekannt. Ich habe 4 Punkte heute für euch vorbereitet. Und ich kann euch sagen, dauert lange. Also das war schon mal ein guter Moment, nochmal vor der Predigt aufzustehen und nochmal so ein bisschen das alles so durchzuschütteln. Jetzt braucht ihr Geduld. Mein erster Punkt: So nicht, aber wie dann? So nicht, aber wie dann? Unser Gleichnis heute Morgen ist oft so ausgelegt worden: Du musst schaffen, du musst tätig sein. Dulde keinen Stillstand. Dein Glaube muss sichtbare Ergebnisse bringen. Du musst Gaben und Talente einsetzen. Du musst, du musst, du musst. Es gibt keinen Stillstand in Gemeinde. Wenn du hier nichts machst, bist du hier falsch. Habe ich oft so gehört. Manchmal nicht durch Worte, sondern eher durch die Art und Weise, wie Menschen in Gemeinden miteinander umgehen. Schlimm. Manche Menschen in Gemeinden haben auch deshalb das Gefühl, nie gut genug für Gott zu sein. Nie reicht das, was ich einbringe. Wir haben das eben von Conny gehört, die uns gezeigt hat, wie sie so gedacht hat früher. Das war so. Nie reicht das, was ich habe. Andere sind immer irgendwie besser. Immer fehlt noch was. Immer muss ich noch mehr geben. Immer muss ich noch mehr einbringen. Immer noch mehr. Dabei kann ich nicht mehr. Bin erschöpft. Ich kann das nicht. Ich will einfach nur da sein und mich hinsetzen. Auftanken, Ruhe haben. Zu solchen Mechanismen, die wir immer wieder erleben in Gemeinden, treten dann Gefühle von Minderwertigkeit. Ich habe so wenig Gaben, die anderen so viel. Sogar das, was ich kann, können andere noch viel besser. Und daraus erwächst oft ein Gefühl der Minderwertigkeit und Missmut und Neid und Mutlosigkeit und Resignation. Also das ganze Gegenteil von dem, was uns unser Herr Jesus eigentlich allen schenken möchte. Das ganze Gegenteil. Und über diese Mechanismen müssen wir in Gemeinden sehr stark nachdenken, finde ich. Wie kann es sein, dass wir auf der einen Seite sagen, Christus befreit dich von aller Schuld? Wie kann es sein, dass wir dann auf der anderen Seite nonverbal, ohne Worte oder auch mit Worten dazu beitragen, dass Menschen überlastet sind, nicht mehr weiter können, auch in ihrer Art, Gemeinde zu erleben, fast zusammenbrechen? Wie passt das zusammen? Wie geht das? Unser Gleichnis von den Talenten ist also durchaus gefährlich, wenn es nur auf Leistung hin gelesen und verstanden wird. Aber es muss eigentlich, um es so zu lesen, vollständig aus allen Zusammenhängen des Matthäus-Evangeliums herausgerissen werden. Nur dann funktioniert es als ein Drohwort, um Menschen zu Höchstleistungen zu motivieren. Und wenn das so verstanden wird, dann ist eigentlich alles falsch verstanden. Denn Evangelium ist immer Freiheit in Christus und nicht Drohung. Evangelium bedeutet immer Annahme unserer selbst durch Gott und keine Gerechtigkeit durch Leistung und Erfolg. So nicht mehr lesen. So nicht mehr auslegen. Aber wie dann? Wir wollen also dieses Gleichnis nicht nur durch die Brille des Erfolges sehen und verstehen, das wäre viel zu knapp, sondern es gibt zwei ganz wichtige, entscheidende Tatsachen im Matthäus-Evangelium, die wir niemals vergessen sollten. Die erste Tatsache. Dazu ein Bibeltext, den ihr alle kennt, aus Matthäus 11, die Verse 28 folgende. Darüber habe ich irgendwie vor kurzem mal gepredigt. Das sagt Jesus. Er bietet Erschöpften an, zu ihm zu kommen, bei ihm aufzuatmen. So was sollte man im Kopf haben, wenn man über dieses Gleichnis von den Talenten nachdenken möchte. Kommt zu mir, die ihr euch abmüht, die ihr unter Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an. Lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um. Ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, also wenn ihr zu ihm kommt, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man über so ein Gleichnis nachdenken möchte. Jesus ist tatsächlich nach allen vier Evangelien ein Herr, der Menschen sucht, ruft und heilt. Und zwar Menschen, die durch alle Raster fallen. Sie sind nicht religiös genug, sie sind nicht erfolgreich genug, sie sind nicht gesund genug, sie sind nicht rein genug, sie sind nicht bibelfest genug, sie sind dem Gesetz nicht treu genug. Genau das ist immer die Klientel, mit der sich Jesus beschäftigt. Menschen, die überall durch alle Raster fallen, die nicht beachtet werden, die beiseite geschoben werden, die verachtet werden. Mit solchen Leuten umgibt sich Jesus. Denen bietet er Heilung an. Das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man über so ein Gleichnis redet. Und er bietet solchen Menschen immer Heilung und Nähe an. Und da gilt, was er sagt. Davon ist das ganze Matthäus-Evangelium durchsetzt. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Und diesen großen Zusammenhang der Sendung Jesu zu den Menschen sollten wir immer im Kopf haben. Das ist der Zusammenhang. Und lasst uns nicht einfache Bibelverse oder ganze Stellen irgendwo herausreißen und sie dann anderen als Drohung um die Ohren schlagen. Das ist falsch und es führt zu nichts Gutem. Die zweite Tatsache im Matthäus-Evangelium ist, dass es sich hier um ein endzeitliches Gleichnis handelt. Jesus spricht über die Zeit, in der er wiederkommen wird. Es sind eine ganze Menge Gleichnisse, die er da erzählt, die alle ungefähr sich um das gleiche Thema handeln. Wie das Ende aller Zeiten sein wird und was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und er bereitet seine Jüngerinnen und Jünger damals und uns heute auch darauf vor, was passieren wird. Und am bekanntesten ist bei uns immer, das sollte in jedem Christen hängen geblieben sein, wachet. Seid nüchtern und wachet. Schon mal sehr gute Voraussetzung. In unserem Gleichnis von den Talenten erzählt Jesus nun eigentlich, dass er nicht mehr da sein wird. Er erzählt, ein Mann reist ins Ausland. Der ist weg, der ist gar nicht mehr da. Und dann erzählt er, er kommt aber unverhofft wieder. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück. Entscheidend für das Verstehen dieses Gleichnisses ist es also zu schauen, was zwischen dem Weg gehen und dem Wiederkommen des Herrn passieren wird. Dazwischen liegt die Zeit der Gemeinde, in der wir alle selbst entscheiden und umsetzen sollen, wie wir mit den von Gott uns anvertrauten Gaben und Talenten leben und arbeiten wollen. Wir alle dürfen mit unseren Gaben und Talenten leben. Wie wir das machen, und was das für uns bedeuten kann, dafür liefert uns Jesus in seinem Gleichnis ganz tiefe Einblicke. Und das ist mein zweiter Teil. Treue ist frei und bringt Frucht. Wir schauen jetzt mal auf einige interessante Auffälligkeiten im Gleichnis. Gleich zu Beginn beginnt es ja damit, dass alle Diener, alle Knechte, wie auch immer in allen Übersetzungen, aus dem Eigentum dieses Mannes ihre Talente bekommen. Das ist der Vers 14. Vielleicht klappt das, dass wir das nochmal lesen können. Ja, könnt ihr überprüfen. Also, eigentlich gehört alles diesem reichen Mann. Es gehört gar nicht uns. Es gehört ihm. Und er schenkt es frei an uns weiter. Und er teilt es einfach nicht so aus, sondern er teilt es unter diese drei Bediensteten so auf, wie er denkt, was kann der? Wo ist seine Stärke? Wie habe ich den erlebt? Worin ist dieser Mensch gut? Was kann dem gelingen? Das heißt, hier ist ein sehr, sehr guter Mensch, der seine Leute ganz genau kennt, der weiß, wozu sie in der Lage sind und wozu nicht. Er überfordert sie nicht. Er erwartet nicht, wie manche Arbeitgeber heute von ihren Leuten, eine aberwitzige Leistung bar jeder Realität. Irgendwas so astronomisch hoch, dass du das eh nicht schaffen kannst. Ich kenne Leute, die erzählen mir sowas, dass ihre Arbeitgeber sowas von ihnen fordern. Und dahinter steht nur Macht. Ich zeige dir mal, wie klein du bist. Das steht dahinter. Mehr nicht. Aber dieser Herr ist ganz anders. Der ist ganz anders. Der schaut auf die Leute und sagt, Mensch, ich nehme mir so viel Zeit, um mal herauszufinden, was kann der gut? Und dann gebe ich ihm mit, was diese Gaben unterstützt und fördert. Und dann mal sehen, was draus wird. Interessant ist weiter, Vers 15, ihr könnt mitlesen, dass er weder Forderungen noch Erwartungen noch Vorgaben macht. Er gibt aus seinem Besitz etwas. Alle drei haben alle Freiheit, das einzusetzen und zu benutzen. Sie können ihre Gaben gemäß dem Besitz ihres Herrn verwalten und damit etwas tun, handeln, vermehren. Das ist sehr entscheidend. Er gibt ihnen Freiheit, keine Vorgaben. Wir lesen hier nicht, und du machst aus den 5 10. Und du machst aus den 2 4. Sondern das ist etwas, was sich ereignet, was die von alleine erkennen. Das ist sehr wichtig. Es gibt keine Vorgaben, sondern es gibt nur eine riesengroße Freiheit. Die beiden Ersten machen das ja auch. In Vers 19, wir können wieder mitlesen, wird dann berichtet, wie der Herr wiederkommt. Es ist interessant. Es ist aber nicht mehr ein Mann, wie am Anfang dieses Gleichnisses. Jesus fängt ja so an zu erzählen. Ein Mann bereitet seine Leute vor, geht weg, aber wiederkommen tut der Herr. Kyrios steht da. Kyrios ist ein Begriff im Neuen Testament, der ausschließlich für Jesus verwendet wird. Und er meint, das ist der Herr der ganzen Welt, der wieder in sein Eigentum kommt. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, in Matthäus 28 folgende, sagt Jesus von sich selbst, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und genauso tritt Jesus auch im Gleichnis auf. Am Anfang noch ein reicher Mann. An den entscheidenden Punkten aber, als der Herr, dem alles gehört, dem sich jedes Knie beugen muss und der alle Macht auf sich vereint, der seiner Gemeinde nicht nur einen klaren Auftrag gegeben hat, sondern uns allen auch versprochen hat, dass er ganz nah bei uns ist. Ganz nah bei uns, in unserer Lebenszeit, ganz nah bei euch. Sagt er, ich verlasse euch nicht. Ich bin immer an eurer Seite. Die beiden ersten Diener arbeiten ja ganz gut mit dem Eigentum ihres Herrn. Sie vermehren die Talente ihres Herrn und der sagt dazu, die Verse 21 und 23, wir können mitlesen, in kleinen Dingen bist du treu gewesen. Komm zu meinem Fest freudig mit mir. Ich sage es ganz interessant. Er sagt, diese 5 Talente oder diese 2 Talente, kleine Dinge, klein. Und du hast was Gutes daraus gemacht. Du konntest damit gut arbeiten. Ich freue mich so. Ich lade dich ein zu meinem Fest. Freu dich doch mit mir. Die Einladung gilt am Ende der Zeiten zum großen Abendmahl an Gottes Tisch. Und dazu wird offensichtlich jemand eingeladen. Jesus erzählt von zwei seinen Dienern. Dazu wird eingeladen, wer eben nicht nur Dienst nach Vorschrift gemacht hat, sondern wer so wie diese beiden Diener verstanden hat, dass er im Segen seines Herrn mit großer, großer Freiheit aussehen darf und miterleben kann, wie sein Herr selbst die Ernte einfährt. Dabei ist ganz klar, unser Teil ist natürlich immer nur das Aussehen. Die Ernte gehört allein Jesus. Und es geht immer darum bei ihm, dass eine gute Saat des Evangeliums ausgesät wird. Dass etwas aus dieser Saat wächst und reift, ist dagegen ganz die Aufgabe Gottes. Die Ernte sind übrigens immer Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, die sich für die Jüngerschaft und für die Gemeinschaft mit Jesus und für eine reale Nachfolgegemeinschaft entschieden haben. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist weder Geld noch Grundbesitz der Reichtum einer Gemeinde, sondern immer die Menschen. Immer die Menschen, nichts anderes. Mein dritter Teil: Angst kann nicht aussehen und auch nicht ernten. Jetzt erst können wir über den dritten reden. Was meint ihr, was ist sein Problem? Genau. Er hat Angst, etwas Falsches zu machen. Angst. Die wird so sichtbar. Vers 18, 24 und folgende lesen wir das. Er hat solche Angst, etwas Falsches zu tun. Er will doch das Eigentum seines Herrn bewahren, so wie er es übertragen bekommen hat. Er will treu sein. Er will so treu sein. Und er vergräbt, was er als Gabe übertragen bekommen hat. Im Judentum zur Zeit Jesu galt übrigens das Vergraben eines Schatzes oder eines Geldbetrages als eine Befreiung von der Verantwortung, wenn ein Dieb kommt und diesen Schatz ausgräbt und klaut. Dann hat der, der ihn vergraben hat, keine Verantwortung. Der ist ganz fein raus. Der kann sagen, ey, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin völlig unschuldig. Nix habe ich gemacht. Und der Besitzer geht leer aus. Der hat gar nichts von der Sache. Das war geltendes Recht zur Zeit Jesu. Das heißt, indem er das so sagt, greift Jesus auch das geltende Recht seiner Zeit an. So richtig schlimm wird die ganze Geschichte aber erst dann, als der Herr wiederkommt, nach seinem Eigentum fragt und er fragt, so, was hast du, mein lieber Dritter, denn ausgesät? Und die Antwort ist wahrhaft beschämend. Nichts, denn ich habe Angst vor dir, weil du ein harter Mann bist. Nichts. Ich habe nichts. Jesus erzählt, dass der Dritte ein Mensch geworden ist, dessen Angst zu einem Kaninchen geworden ist, das vor einer Schlange sitzt. Er kann sich nicht bewegen. Er kann nicht handeln. Er kann gar nichts tun. Er ist so von Angst blockiert, dass sich überhaupt gar nichts mehr ereignet. Und am Ende bietet er seinem Herrn eigentlich ein vertanes, ein leeres, man muss sogar sagen, ein lebendig begrabenes Leben an. Aus lauter Angst. Angst. Seine Entschuldigung heißt Angst. Sein Antrieb heißt Angst. Sein Versagen heißt Angst. Angst. Das Heulen und Zähneklappen, das Jesus in seinem Gleichnis über ihm ausruft, hat dieser eigentlich sein ganzes Leben lang bereits selber praktiziert. So lebt er die ganze Zeit schon. Das ist das einzige Denkmuster, das er kennt. Angst bestimmt sein ganzes Leben. Angst. Angst. Die Angst muss als Erklärung für alles herhalten, was schief läuft. Ich konnte ja nicht. Ja, warum denn nicht? Weil ich solche Angst habe. Weil ich solche Angst habe, konnte ich nicht. Sein Herr mutet ihm zu, Verantwortung zu übernehmen. Und er verweigert den Gehorsam, weil er so ängstlich ist. Er hat keine Freiheit, er hat keinen Glauben, er hat keine Liebe, er hat keine Hoffnung, aber Angst hat er viel. Sie hat ihn vollständig eingeholt und im Griff. Ist schlimm, oder? So ist Angst. Herbert Grönemeyer kennt ihr, ne? Ich gebe euch mal einen kleinen Arbeitsauftrag. Er hat vor vielen Jahren mal ein sehr, sehr schönes Lied gesungen. Bitte euch, dass ihr euch das anschaut. YouTube oder CD oder Schallplatte, wie auch immer. Ich weiß gar nicht mehr wann. Das Album heißt Sprünge, kam nach Bochum. Und darauf ist ein Lied Angst. Angst. Und ich bitte die Leute, die das können, hört euch mal dieses Lied an. Und denkt mal darüber nach, was Angst ist. Am Ende singt er Angst vor der Angst. Angst vor der Angst. Das ist Angst. So, mein vierter Teil. Wir haben es fast geschafft. Mensch, ich bin erstaunt. Gut, geht es euch gut? Alles klar? Und wir so, das ist mein vierter Teil. Und wir so? An dieser Stelle bitte ich euch, darüber nachzudenken, welche Grundausprägung euer Glaube eigentlich hat. Welche Rolle spielt Angst? Welche Rolle spielt Angst? Warum glaubt ihr? Aus Angst vor Verdammnis? Aus Angst vor einem strafenden Gott? Aus Angst davor, dass euch einmal ein Urteil trifft und ihr nicht mehr mit Jesus verbunden sein dürft? Treibt euch so eine Angst an? Ganz ehrlich, ich höre jetzt wirklich, dass hier Leute sitzen, die sagen, aber, was ist mit der Hölle? Lieber Pastor, hier steht Heulen und Zähneklappen. Was ist damit? Nur mal so viel zur Hölle. Sie ist ein Ort, an dem alle sind, die sich in ihrem Leben bewusst gegen Jesus entschieden haben. Sie ist also kein Ort, mit dem wir einander in Gemeinde drohen sollten. Nein, das ist nicht richtig. Sie ist ein Ort, wo alle sind, die sich bewusst gegen Jesus entschieden haben. Ich vermute mal, dass niemand hier in diesem Raum ist, für den das zutrifft. Es ist niemand in der Gemeinde, von dem ich sowas weiß. Wir sollten also innerhalb der Gemeinde auch niemanden damit bedrohen. Aber es stimmt, Jesus verdeutlicht hier schon, dass der dritte Diener sich bewusst gegen das Vertrauen zu seinem Herrn entschieden hat. Und wenn ihr so wollt, dann ist das, glaube ich, sehr erlaubt, hier einmal zu sagen, dass Angst immer ein schlechter Berater ist. Sie trennt nämlich. Sie trennt uns von Gott. Aber Jesus gibt dagegen in den Evangelien keinen angstbesetzten Glauben weiter. Das tut er nicht. Sondern er will die Liebe zu seinem Aber in uns hineinpflanzen. Er will, dass diese Liebe in uns wächst. Und sein Vater ist einer, das erzählt er, der vergibt, der liebt, der langmütig ist, der freundlich ist, der heilend ist. Und bei ihm bedeutet Glaube Vertrauen und nicht Angst. Und genau deshalb nennt Jesus seinen Vater ja Abba, Väterchen, und lädt uns alle ein, das zu übernehmen. Und wie ein Kind Gott mit grenzenlosem Vertrauen entgegenzugehen und immer wieder in seine weit geöffneten Arme zu kommen. Das ist der Gott, von dem Jesus erzählt. Angst dagegen wird immer vor Gott flüchten, alles vergraben, was nach Geborgenheit, nach Freiheit, nach Glaube, nach Hoffnung, nach Liebe duftet. Alles das kann Angst nicht leiden und wird das alles vergraben wollen. Angst zittert vor Strafe. Angst begräbt jede Kreativität. Angst tötet Spontanität. Angst setzt immer auf Gesetz. Angst schreit nach Leistung. Angst verlangt nach Abgrenzung. Sie ist die größte Gegnerin des Glaubens, den Jesus verkündigt hat. Und weil das so ist, schreibt der erste Johannesbrief, auch das können wir einmal so aufnehmen und für uns verinnerlichen: darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Jetzt haben wir ja eingangs gehört, Conny hat das erzählt, sie hat uns in ihr Herz gucken lassen, wie das so ist, wenn ein Mensch ein Gefühl hat von Minderwertigkeit. Vielleicht auch durch Angst, nicht genug leisten zu können für Gott. Angst, dass wir so, wie wir sind, nicht gut genug sind für ihn. So, wie bekommen wir das aber hin, dass sich Menschen, die sowas fühlen, selbst annehmen können? Sicher, es gibt darauf keine Patentantwort, die für uns alle gleich ist und die für alle gilt. Aber ich möchte euch gerne darauf aufmerksam machen, unser Gleichnis hat eigentlich eine sehr einleuchtende, einfache Antwort. Denn der Herr dieser drei Diener oder Knechte oder Angestellten ist zufrieden. Er ist zufrieden. Mehr noch, er ist glücklich. Und er lädt sie ein zu seinem Fest, wenn jeder mit seinen anvertrauten Talenten arbeitet. Schließlich kennt er ja seine Leute sehr genau und weiß, was gut für sie ist, ohne sie zu überfordern, ohne sie auszubrennen. Der mit den 5 gewinnt 5, der mit den 2 gewinnt 2. Es ist ganz klar, er wäre auch zufrieden, wenn der mit dem einen Talent ein weiteres dazu gewinnt. Das heißt, er ist völlig damit einverstanden, dass der nicht das schaffen kann, was andere können. Kein Gefühl von Minderwertigkeit mehr. Keine Angst, nicht genug leisten zu können vor Gott. Keine Angst, nicht gut genug zu sein für ihn. Wir alle, müssen das nicht schaffen, was andere können. Darum geht es nicht. Jeder von uns muss nur das können, wozu du begabt bist und wozu du befähigt bist. Gott verlangt nichts Unmögliches. sondern nur das, was wir alle, du und ich, was wir tatsächlich schaffen können. Die einzige Voraussetzung dazu ist, dass wir uns selbst nicht immer in ein Mäuschen hineindenken, was von Katzen umgeben ist. Sei du selbst. Sei du selbst. In den Augen Gottes brauchst du nur du selbst sein. Niemand anders. Kopiere niemanden. Lebe und glaube selbst. Vergleiche dich nicht immer mit angeblich besser Begabten. Sei du selbst. Martin Buber, das war ein jüdischer Gelehrter, er hat einmal über Rabbi Sussia geschrieben. Kennt ihr Rabbi Sussia? Ey, warum nicht? Warum kennt ihr Rabbi Sussia nicht? Ich erzähle euch was von Rabbi Sussia. Rabbi Sussia sagt über sich selbst, Rabbi Sussia, wird Gott mich nicht fragen, warum bist du nicht Abraham oder Mose gewesen? Er wird mich fragen, warum bist du nicht Rabbi Sussia gewesen? Sei du selbst. Das reicht schon. Das reicht schon. Und hab keine Angst, denn der Gott, der dich liebt, bleibt immer an deiner Seite. Und er ist ein Helfer, ein Tröster, ein barmherziger Herr. Er ist gnädig, er ist gerecht, er ist liebevoll. Und das alles nur für dich. Mehr geht nicht. Amen.